Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Bengs, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Heute das alle mal wieder gesund zur Abwechslung.
Mehr oder weniger. Ich bin im Dauerstress.
Ach, Stress, das ist auch so die Volkskrankheit schlechthin, oder?
Tja, ich hab Google, was habt ihr?
Ach, naja. Ein Jahr voll Stress. Ja. Keine Saison mit Stress, es ist einfach durchgehend.
Deswegen sage ich ja, es hört irgendwie nie auf. Ne? Man denkt, man hat es überstanden und dann geht es wieder von vorne los. Wobei Japan da auch nicht ganz so unschuldig dran ist.
Ja. Die Nachrichten sind dran schuld. Wir sind dran schuld.
Ja, oder so.
Wir holen uns den Stress und wir geben ihn weiter.
Ja.
Yay.
Genau.
Ja, und dann kommt ja bald sowieso noch Weihnachten. Also gibt's die doppelte Portion.
Yuppie. Nee, an Weihnachten machen wir keine extra Nachrichten. Also.
Nee, ich meinte im Sinne von Stress.
Okay.
Auf extra Nachrichten habe ich auch keine Lust zu Weihnachten nehmen. Da soll es besinnlich sein, irgendwie, irgendwo.
Ach echt?
Ja, habe ich gehört.
Okay, gut. So, dann wollen wir mal, ne?
Ja, es ist natürlich nicht alles voll verhängnisvoll. Es ist nicht alles Stress. Es ist nur.
Nein.
Es wird eine Menge dabei sein heute wieder, das ein bisschen anstrengend ist.
Ja, genau. Fangen wir mal mit dem Thema Ausländer an. Denn Japan hat nicht nur gesagt, wir werden einige Regeln verschärfen, sondern Japan hat auch die Abschiebung verdoppelt.
Beschleunigt.
Ja, beschleunigt, kann man das so sagen. Jetzt ist ja das neue Gesetz in Kraft, was 2023, wenn ich mich gerade nicht irre, beschlossen worden ist. Und das sieht ja vor, dass Leute, die weitere Anträge auf Duldung und so weiter stellen, trotz allem abgeschoben werden können. Und das wird jetzt eigentlich knallhart durchgezogen, denn zwischen Juni und August waren es immerhin 119 Menschen, die außer Landes gebracht worden sind oder verwiesen worden sind. Darunter allerdings auch sehr viele Kinder, die halt in Japan geboren worden und aufgewachsen sind. Und das ist natürlich gar nicht so toll. Dazu kommt, dass dieses Gesetz ja schon von allen Seiten eigentlich seit Jahren kritisiert wird. Weil das halt einfach, ja, unfair ist, weil es ist auch nicht ganz klar so, wie sagt man, zu erkennen, wann wird denn eigentlich abgeschoben, sondern es wirkt halt wirklich wie Willkür.
Ja, es geht ja auch gar nicht darum, irgendetwas damit zu erreichen oder zu bewegen. Mhm. Es ist wirklich nur, um sich zu damit darzustellen als jemand, der seine Regierungsversprechen durchsetzt. Ne? Die bösen Ausländer, ne? Die Gefahr der Ausländer, die müssen wir bannen. Und da wird halt nur so getan, als ob man damit irgendwas erreichen könnte. Aber du erreichst natürlich damit nichts. Ne? Ja,
das ist es.
Und das zweite Argument ist ja, dass das ja humaner ist, weil man ja angeblich damit auf die Kritik reagiert, dass die Leute unglaublich lange in diesen Einwanderungszentren sitzen, die im Prinzip einfach nur netter bezeichnete Gefängnisse sind mit sehr, sehr krassen Lebensumständen und da sagt man, ja gut, wenn wir sie schneller abschieben, dann müssen sie halt nicht da drin sitzen, also ist das doch theoretisch eine Win-Win-Situation. So sieht das zumindest Japan.
Ja, das Problem ist, das stimmt allerdings gar nicht, weil die Haftstrafen sind immer noch irrsinnig lang und das ganze Gesetz schreibt ja vor, wenn du halt eben in dieser Langzeithaft sitzt, dann brauchst du einen Bürgen und so weiter und so fort. Das ist für den Bürgen allerdings ziemlich risikoreich. Nee, im Prinzip geht's nur darum, wir wollen einfach zeigen, wir können handeln. Das Problem ist bloß, man schießt da ein bisschen gegen Spatzen, weil eigentlich ist die Zahl der illegalen Ausländer in Japan sowieso gesunken, ganz hoch offiziell. Also, die fallen eigentlich gar nicht ins Gewicht. Wenn man's
ist immer dieselbe Sache, oder? Die armen Spatzen, die müssen mit Kanonen beschossen werden, mit riesengroßen. Ja. Weil es wird immer aus einer kleinen Maus ein Riesenelefant gemacht, wenn es um diese Sachen geht. Ne? Das ist nichts Dringendes, wo unbedingt gegen die Leute Politik gemacht werden muss.
Überhaupt nicht. Wir hatten ja jetzt auch schon in der letzten Folge angesprochen, dass ja grundsätzlich diese Ausländerpolitik verschärft werden soll. Drastisch, übrigens für alle Ausländer, also auch für die legalen Ausländer. Und das ist auch total wurscht, woher man kommt. Das trifft alle. Und Japan schießt sich damit aber so richtig schön ins Knie, weil die eigentlich ganz dringend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sind. Und die Zahlen haben aber gezeigt, dass das zum Beispiel auch rückläufig ist, weil die Leute sagen, ja, wir sind ja nicht blöd, wenn wir da sowieso behandelt werden wie Menschen dritter Klasse.
Ja, das liegt aber nicht nur daran. Es liegt auch daran, dass die Löhne in anderen asiatischen Ländern mittlerweile höher sind als in Japan, denn die Wirtschaft wächst zwar moderat, aber genau genommen stagniert sie, wenn man es mal genau nimmt. Und die Löhne, die sind halt im Keller. Also sprich, die Reallöhne sinken ja momentan mal wieder. Und das macht das Land total unattraktiv für ausländische Arbeitnehmer. Besonders übrigens aus China. Da kommen tatsächlich immer weniger Menschen nach Japan. Und auch andere asiatische Länder sagen halt, nö, haben wir keine Lust mehr. Und das ist für Japan tatsächlich sehr verheerend, denn Japan braucht die Leute. Das Problem ist, leider macht das die aktuelle Regierung jetzt auch nicht besser, denn die haben jetzt ein Maßnahmenpaket gegen Ausländerprobleme angekündigt. Das soll im Februar oder im Januar vorgestellt werden. Also wenn man immer nur mit dem Hammer draufhaut, ist auch irgendwann logisch, dass dann jemand sagt, nee, ich habe Kopfschmerzen, ich will nicht mehr.
Natürlich, ja. Wenn sie den Trend total umkehren, ne? Weil es war ein Trend, ne? Japan hat im Laufe der letzten 10 Jahre wirklich viel mehr ausländische Einwanderer. Ja. Also die Zahl ist ziemlich gewachsen, ne? Irgendwann mal waren es noch so 2,5 Millionen, mittlerweile sind es 4, ne?
Ja.
Und ja, wenn sich der Trend wieder andersrum dreht, dann, ja, da wird's, das sieht schlecht aus. Ich meine, jetzt können sie sich noch brüsken, ne, mit ihren, oh ja, deren Maßnahmen, mit denen man die Bevölkerung doch schützt und beruhigen und in Sicherheit wiegen möchte. Aber das ist ja alles nur Werbung für die eigene Seite, ne, weil für die eigene politische Einstellung. Das ist, das hat keinerlei Hilfe für die eigentliche Situation im Land.
Richtig. Ja. Hat's überhaupt nicht. Und es ist halt einfach so, dass so wie das jetzt läuft, wird das ganz gewaltig nach hinten losgehen. Denn jede Branche hat ja Probleme. Das kann nicht funktionieren auf Dauer. So, natürlich, klar, wenn jemand sich daneben benimmt, dann muss er ausreisen. Das ist irgendwo logisch. Aber einfach so mit Kanonen aus Spatzen schießen, das ist Quark.
Ja, und es kommt halt nicht wirklich irgendetwas an Reformen her, die wirklich was ändern würden. Ne? In Japan hat ja dieses System von beschränkten Praktikumsplätzen, ne, diese 5-jährige Angelegenheit, hat ja einen unglaublich schlechten Ruf und muss ja eigentlich ersetzt werden. Aber ich glaube, es ist schon zu spät, weil die Leute haben schon sich drauf gewöhnt, nach Japan zu gehen und da nur ein bisschen zu bleiben für eine kurze Weile, um das als Sprungbrett zu benutzen für bessere bezahlte Jobs. Da will keiner dann bleiben. Und wirklich Fachkräfte, die Japan auf Dauer gebrauchen könnte, ausgebildete Fachkräfte, kriegen sie halt dadurch nicht.
Ja, aber wie gesagt, wie du schon meintest, ist es deren eigene Schuld. Also wenn man nichts dafür tut, auch beim Thema Integration, wie man so schön sagt, ist keine Einbahnstraße. Die Leute geben sich meistens wirklich sehr viel Mühe, irgendwie sich zu integrieren, aber man wirft ihnen halt nur Steine in den Weg. Thema halt zum Beispiel japanische Sprachförderung. Da sieht sich irgendwie niemand in der Verantwortung, obwohl die Leute wirklich gerne irgendwie ihr Sprachniveau verbessern wollen, kriegen sie aber keine Unterstützung für.
Nee. Ja, nö, ist definitiv so. Und das Ding ist halt einfach, also man kann nicht erwarten, dass die Leute das tun, was sie tun sollen, wenn man den Leuten im Prinzip Steine in den Weg schmeißt und ihnen nicht hilft. So, ja, weil du, also ich meine, es fehlen ja wirklich in vielen Branchen Arbeitskräfte. Du kannst ja nicht irgendjemanden aus was weiß ich wo ins Land holen und sagen, hier, du bist der Servicekraft, wenn er zum Beispiel kein Pieps Japanisch versteht und sich auch nicht irgendwie die Japanischschule leisten kann, dann bringt das nicht sehr viel. Ne? Und Japan ist nun mal sehr teuer, das darf man auch nicht vergessen. Also dank Inflation und so weiter, so einfach ist es halt nicht.
Ja, also Japan verliert das Rennen auf jeden Fall, weil sie einfach die Grundbedürfnisse nicht wirklich erfüllen können. Sie haben ja auch riesige Rückstände und Probleme bei Steuern und bei Versicherungen, ne?
Für Ausländer. Ja, und das wollen sie ja im Prinzip noch komplizierter jetzt für Ausländer machen. Thema Krankenversicherung zum Beispiel soll ja jetzt irgendwie noch schwieriger werden und auch allgemein irgendwie, wenn man sagen könnte, hey, wir könnten euch Unterstützung anbieten, stattdessen schmeißen wir euch so den Ast in die Speichen. Also ich finde das sehr, sehr merkwürdig, weil ich weiß nicht, welche Probleme es lösen soll, was im Prinzip nur Probleme schafft.
Ja, besonders weil es ist witzlos, ne? Wenn die Versicherten, die Ausländer machen irgendwer 4% davon aus, ne? Ja. Im Versicherungssystem, im Krankenversicherungssystem. Aber im Endeffekt, die Kosten bei ihnen sind weniger. Es sind nur so 1-1,5%. Also der wird nicht besonders viel genutzt, das nationale Krankenversicherungssystem und Rentenversicherung etc.
Ja, das hängt aber dann hier auch wieder ein bisschen damit zusammen, dass es natürlich jetzt wieder ganz viele böse Gerüchte gab, gerade während der Wahl, so die nutzen unser Krankensystem aus etc. und so weiter. Es ist natürlich total übertrieben. Also es gibt ja auch offizielle Umfragen, die halt sagen, nö, das Problem ist eigentlich gar nicht so schlimm. Meistens sind das so Probleme, wie man hat die Regeln nicht ganz verstanden, weil die ja nur wirklich kompliziert sind und so weiter. Aber dass man jetzt das Ganze auch noch mit der Einwanderungsbehörde verknüpfen will und wer dann nicht zahlt oder ne, kann halt rausfliegen, sorry, aber es ist doch Schwachsinn.
Ja, unglaublich den Druck erhöhen wegen wie viel? 1% der Gesamtsumme an Ausgaben, ne?
Das ist
fast so absurd wie bei uns die Bürgergeldänderungen, die wie viel tausend, 100.000 Euro im Prinzip im Jahr nur einsparen sollen.
Wenn überhaupt.
Ja, also.
Ja, es geht eigentlich nur darum, dass man den Leuten Steine in den Weg schmeißen möchte. So, wir sind die starke Regierung, wir tun was fürs Volk, Japan zuerst und so weiter und so fort. Hier gibt's keine Ungleichbehandlung, blasels blub. Man übertreibt da aber mit total. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand seine Krankenversicherung für 1-2 Jahre gar nicht zahlt, ja gut, ich meine, okay, dann gibt's da wirklich ein Problem. Aber wenn das mal einen Monat passiert oder 2 Monate, also jetzt mal bitte, das kann durchaus vorkommen. Das ist nicht ungewöhnlich.
Und auch der Anteil von den, den Ausländern, die ihre Sachen nicht bezahlen, der ist gering.
Ja.
Die Regierung möchte es natürlich so darstellen, dass sie die Japaner unbedingt fair behandeln wollte, ne? Weil die Ausländer werden ja bevorzugt behandelt, was natürlich alles Unsinn ist, ne?
Ja, das ist halt eben das, was jetzt aktuell wirklich die Runde macht.
Ja, es ist aber Blödsinn, ne? Es ist Blödsinn und es ist ein vollkommen unwichtiges Problem, das man da ausschlachtet. Und das ganz Schlimme dabei ist, nicht nur, dass sie lügen und betrügen, das ganz Schlimme dabei ist, dass sie halt nichts tun, was wirklich die Gesellschaft voranbringen würde. Ne?
Die Bevölkerung selbst ist ja mittlerweile da an dem Punkt angekommen. Also erstens, die Mehrheit der Japaner ist immer noch bei dem Punkt, dass sie absolut kein Problem hat mit Ausländern, solange sie offensichtlich nicht kriminell sind oder irgendwas Schlechtes im Sinne haben.
Logisch,
aber
ne?
Das macht Sinn. Und sie sind auch so irgendwie etwas perplex von diesen ganzen neuen Verordnungen. Zumindest so, was auf Social Media abgeht, ist man, wenn man es nicht gerade eher die rechtskonservative Ecke ist, ist man doch irgendwie etwas verwirrt von dem Kurs, den die Regierung einschlägt.
Ja, besonders weil man ist es ja gewohnt mittlerweile. Ne? Es in so vielen Gemeinden machen Ausländer einen relativ hohen Prozentsatz aus. Ne? Und damit ziehst du halt wirklich gegen deine eigenen Bürger im Endeffekt.
Ja, vor allem, weil die eigentlich meistens ziemlich glücklich sind zu dem Zuwachs oder Zulauf, weil mehr Arbeitskräfte, ein bisschen mehr kulturelles Gut, was dazu kommt. Und also wir hatten ja auch letzte Woche das Beispiel mit der Stadt, wo sich das so wunderbar vermixt hat und eigentlich alle recht happy damit sind. Und
also
macht man sich natürlich auch die Sorge, dass die Leute vielleicht abwandern könnten wieder.
Das bisschen Beifall, das die Regierung sich dabei bei den extrem Konservativen erkämpft mit dieser Politik, das macht das niemals wett, den Unmut in der Bevölkerung.
Also noch sind sie eher nur ein bisschen am Grummeln, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn denn so richtig schön der Arbeitskräftemangel da reinballert, dann wird das sehr schnell umschlagen, stimmungstechnisch. Weil man kann halt keine Kinder herzaubern.
Nee.
Und Fachkräfte sowieso nicht.
Stimmt. Aber mit einer Sache hast du recht, es regt sich tatsächlich immer mehr Widerstand, gerade gegen Diskriminierung und Hassrede aus der Politik raus. Gerade natürlich auch gegen die Partei San Saito, weil die ist ja, AfD für Japaner. Aber eben halt auch über den Ton, den die anderen Politiker anschlagen, denn das geht alles irgendwie so in diese Richtung. Und dagegen gibt es halt Widerstand. Es gibt immer mehr Demonstrationen in Japan und wer Japan kennt, weiß, Demonstrationen sind nicht üblich.
Es ist
eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
Ja.
Also weil ich mir mittlerweile auch wirklich schon so langsam Sorgen gemacht habe, weil so eher Rechtskonservative erstarken in allen größeren Industrieländern leider. Und Japan war so die Gegenbewegung bisher recht still.
Ja.
Was man in der Vergangenheit anders kennt, aber derzeit sind sie sehr lieb und nett gewesen, um dass jetzt so die Leute laut werden und sagen, halt, Moment mal, also das ist jetzt irgendwie nicht so cool mehr. Finde ich zumindest ein bisschen beruhigend.
Ich krieg manchmal das Gefühl, dass das alles irgendwie ein bisschen synchronisiert ist. Alles ein bisschen gleichgeschaltet sich.
Ja,
wir sehen überall auf der Welt Aufstieg von mehr konservativen und stark rechten Politiken. Und dann auf einmal sehen wir wirklich gleichzeitig auf jeder Ecke der Welt Widerstand dagegen. Selbst in Amerika, ne? Und bei uns auch. Und jetzt auch in Japan. Also es ist irgendwie, es wird das alles im gleichen Rhythmus auf der Welt ablaufen, ne? Die einen übertreiben es und jetzt gerade das Fass am Überlaufen überall.
Naja, weil man kriegt es aber mit. Ich meine, selbst in Amerika sind jetzt auch die ganz Konservativen und sagen, Moment mal, also das ist jetzt irgendwie nicht mehr so ganz korrekt, was ihr da macht. Und wir hätten da so ein paar Fragen. Also man merkt halt, dass die Leute doch nicht so desinteressiert an der Politik sind. Und in Japan ist es sowieso so ein heikles Thema, weil die sind halt echt alle politikmüde.
Mhm.
Und deswegen sind ja vor allem gerade junge Leute, die in dieses rechte Spektrum gehen. Also die Sanseito spricht ja besonders junge Leute auch an. Von daher, macht das schon Sinn, dass dann auch sich der Widerstand irgendwie von der anderen Seite bewegt.
Einmal das und zum anderen ist es halt einfach so, ja, die Menschen sind, ich glaube, allgemein ein bisschen übersättigt, weil zu viel Negatives, zu viel wirtschaftliche Einbußen, zu viel Ungleichheit und so weiter und so fort. Und sagen wir mal ganz ehrlich, gegen rechts, also das wird schon teilweise auch im Hintergrund ganz schön befeuert. Und das ist jetzt nicht neu, das ist bekannt. Und das ist in Japan wohlgemerkt auch nicht anders. Auch das ist tatsächlich bekannt. Und es ist halt einfach so, dass das eigentlich ziemlich gut ist, dass sich gleich oder relativ schnell eine Gegenbewegung formiert, weil das halt so einfach Blödsinn ist. Sorry, aber weder die Sanseito noch, was weiß ich, hier bei uns die AfD wird irgendwas besser machen. Definitiv nicht. Die werden uns halt Freiheiten nehmen. Ja, super, wir sehen in der USA, was da los ist. Das ist nicht mehr normal, also tut mir leid. Und selbst eingeschworene Fans von Trump sagen ja mittlerweile, also der hat ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Von daher passt.
Manchmal kommt mir der komische Gedanke, dass es fast notwendig ist, dass solche extremen, unangenehmen Randgruppen hervortreten, um die Leute wieder etwas zu einen dann, ne? Um Druck auszuüben auf die Leute, dass sie dann eher wieder das Richtige tun und für das Richtige einstehen.
Ja. Aber wahrscheinlich muss die Welt erst einmal knallen, damit es wieder richtig funktioniert. Also irgendwie ist das alles, naja.
Ach, bitte nicht. Ich hoffe, wir lösen das etwas entspannter.
Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, kommen wir mal weg von dem Thema. Kommen wir mal zum Blödsinn, den die Politik macht. Moment, da waren wir doch gerade. Naja, egal. Japan will ja unbedingt sich digitalisieren. So, also die Verwaltung soll ja total digital werden.
Ja.
Das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, weil das vereinfacht natürlich einiges. Das Problem an der ganzen Geschichte ist bloß, dass Japans Kommunalverwaltung mittlerweile bei der Regierung nachfragen, sag mal Leute, habt ihr einen an der Waffel? Denn da gibt's eine Fragenflut von den Ministerien zu den Kommunen, dass sich da wirklich die E-Mails stapeln und das mittlerweile dazu führt, dass da extra Leute abgestellt werden müssen, nur damit diese Nachfragen der Ministerien beantwortet werden können. Und das ist halt wirklich viel. Und das sind nicht mal eben 2, 3, sondern das sind bis zu 200 E-Mails pro Tag.
Ui, oder mehr. Das ist eine Menge Arbeit.
Ja, ne, da wurden auch schon Leute, sorry, ihr könnt keinen Urlaub machen. Ihr müsst hier leider jetzt die Regierungsfragen beantworten. Und vor allen Dingen, besonders betroffen sind kleine Kommunen, die weniger als 50.000 Einwohner haben, wo das sowieso nicht das Riesenthema ist. Die haben, glaube ich, ganz andere Sorgen.
Ich frage mich, woran das liegt. Haben sie jetzt einfach nur gemerkt, dass sie es einfacher machen können mit E-Mail? Weil mit Papier schreiben und ausdrucken und versenden, da werden sie wahrscheinlich sich nicht die Arbeit gemacht hätten, um die Leute so zu drangsalieren. Oder gehen die weg von ihrer Vorstellung von der Eigenverwaltung der eigentlichen Präfekturen? Wollen die mehr zentraler werden oder wie?
Nein, also als allererstes, die haben ja die Faxgeräte abgeschafft. Ich meine, die sind ein bisschen weiter als wir, weil in Deutschland wäre das ein Papierberg. Nee, tatsächlich ist es so, es gibt keine Vereinheitlichung der Verwaltungsplattformen. Und dadurch ist alles halt kreuz und quer. Dazu kommt halt, dass Kommunen auch klagen, viele E-Mails enthalten unklare Betreffzahlen oder super lange Dokumente ohne Zusammenfassung und so weiter und so weiter. Und das muss natürlich erstmal irgendwie alles zusammengefasst werden, bearbeitet werden und.
Das stimmt, so. Meistens bleibt es ja bei nicht einer E-Mail, ne?
Richtig, dazu kommt auch, es gibt auch kein einheitliches Dateiformat. Zwar sagt die Digitalagentur, naja, wir arbeiten dran, ja, das hilft aber den Ministerien und Präfekturen ehrlich gesagt auch nicht, weil die haben nämlich eigene Systeme und das macht die ganze Sache noch komplizierter. Und dadurch müssen Kommunen alle Informationen mehrfach in unterschiedlichen Formaten einreichen und so weiter und so fort. Ja.
Oh mein Gott, ich meine, habt ihr noch nie was von einer DIN-Norm gehört?
Es ist, glaube ich, sowieso in Japan so ein kleines Fremdwort, wenn man sich so erinnert, dass eigentlich immer so ein Chaos bei den ganzen Behörden herrscht. Ich erinnere nur an das Thema mit den Floppy-Disks, ne?
Ja.
Also, es ist nicht immer so und überall so, aber ich kann mich erinnern, dass es zum Beispiel im Bauwesen oft so war, dass es keine wirklich komplett einheitliche Norm gab für so Lichträume oder dergleichen. Oder für Fußgängerüberwege, ne? Und der anderen Sachen. Dann ist die Höhe von dem Bordstein ist teilweise so unterschiedlich und so komplett anders gemacht an endlichen unterschiedlichen Ecken einer einzigen Stadt, dass ja ich auch keine Ahnung hat, wer da durchblickt.
Ja, das ist halt, also es handelt sich hier halt um regelmäßige Umfragen, Statistiken, Verwaltungsanweisungen und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall werden die Kommunen richtig erstickt unter dem Berg und jetzt sagt Regionär, wir wollen es ändern, wir gucken mal.
Ja, du, Bürokratieabbau durch Digitalisierung ist auch so ein Thema, das uns beschäftigt hier in Deutschland, ne?
Nein, darüber wird nur theoretisch geredet.
Theoretisch beschäftigt ist uns,
nein,
ja.
Darüber wird nur geredet, es wird gar nichts hier, lasst es, nicht mit der Regierung, sorry.
Ich wollte nur sagen, dass unsere Probleme definitiv anders sind als die von Japan.
Ja, die sind noch so 3 Schritte hinter uns im Prinzip. Die sind bei dem Thema noch gar nicht wirklich angekommen. Wie gesagt, abgesehen von dem Thema Floppy Disks, aber als das ja auch praktisch gesagt wurde, oh, wir schaffen das ab, war ja auch Chaos groß und dann war alle, ja, aber was sollen wir denn dann für Dateitypen nehmen und wie sollen wir damit umgehen? Und also das war ja auch ganz großes Drama, weil keiner wusste, wer jetzt wie wo was machen soll. Es ist schon wie faszinierend, dass ein Land wie Japan, was ja eigentlich sonst in allen anderen Bereichen recht effizient ist, da total versagt.
Ja, und wir verheimlichen ja nicht unsere Probleme und unsere Geschichte mit dem digitalen Zeugs, ne? Die könnten doch eigentlich bei uns abschauen oder bei anderen Ländern.
Wir Deutschen, wir sind effizient oder wir versuchen es zumindest.
Na, die könnten zumindest abschauen, durch was für Probleme wir durchgegangen sind, durch welche ganzen Wehwehchen, ne?
Das stimmt. Aber naja, mal sehen, wie lange sie da noch brauchen, bis sie da vielleicht auch mal irgendwie so eine Behörde anschaffen für genormte Sachen.
Ich
denke nicht.
Bitte beschwör's nicht, genau.
Jetzt wollen sie erstmal auf Cloud-basierte Sachen reingehen, ne? Und das ist natürlich ein großes Problem, weil eigentlich mehr als 90% von allen Cloud-Anbietern kommen aus Amerika, ne?
Ja, aber sie basteln ja angeblich an was Eigenem. Da bin ich mal sehr gespannt.
Aber ja.
Ja.
Trotzdem schwierig, ne?
Ja, natürlich.
Oje.
So, normalerweise ist es ja so, dass wenn ein neuer Premierminister in Japan gewählt wird, der Premierminister hohe Umfragewerte hat und dann mal Neuwahlen ausruft. So, das ist Standard, ne? Weil man will ja einen Schwung mitnehmen und nach Möglichkeit wieder eine Mehrheit bekommen und so weiter und so fort. Wie wir ja schon orakelt haben, nein, das passiert dieses Mal nicht, denn die japanische Premierministerin hat Neuwahlen erstmal ausgeschlossen.
Jo.
Ja gut, das war ja zu erwarten, oder?
Ja, aber das ist doch jetzt das zweite Mal kurz nacheinander, dass in der LDP auf Neuwahlen verzichtet wird, ne?
Nee.
Das war doch jetzt letztens bei unserem Vorgänger auch so, oder?
Nee, ich glaube, nee, da gab's Neuwahlen, oder?
Weiß ich gar nicht, ich blick da auch nicht mehr durch.
Ja, das ist auch ein bisschen schwierig durchzublicken. Also sie sagt jetzt jedenfalls, ich möchte mich erstmal auf die Probleme des Landes konzentrieren. Genau genommen hat die LDP einfach wahnsinnig Angst, dass sie noch mehr Sitze verliert. Was ich nachvollziehen kann, weil die Gefahr ist wirklich groß. Und dementsprechend keine neuen Wahlen.
Ja, na gut. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob das was Positives ist. Aber ich glaube, die Premierministerin sollte sich erstmal so zur Ruhe kommen, das mit dem Kabinett ist ja auch noch so ein bisschen durchgewurstelt und naja, mal sehen.
Also das heißt natürlich, dass sich nichts erstmal an der Aufstellung ändert und dass immer noch die Opposition in einem Haus die Mehrheit hat, ne?
Ja.
Genau.
Naja, ja. Es ist momentan total verworren, was das Thema angeht. So, kommen wir von der Politik weg, kommen wir mal zum Tourismus. Denn japanische Convenience Stores sind ja bekanntlich sehr beliebt im Ausland. Die haben ja wirklich einen verflucht guten Ruf, warum auch immer. Das Ding ist, in Japan entwickeln sich die langsam zu Touristenattraktionen. Es gibt nämlich mittlerweile Führungen, die fröhlich durch Convenience-Stores latschen. Bei ausländischen Touristen wahnsinnig beliebt, insbesondere bei denen, die einfach den japanischen Alltag kennenlernen möchten. Das heißt also, da geht man in Japan dann mal fröhlich shoppen. Und dann kommt eine Touristengruppe entgegengezwitschert mitten im Supermarkt.
Ja, die Kombinis sind nicht so groß, ja? Die werden mit einer Touristengruppe komplett ausgefüllt. Ich frage mich, wie so eine Führung aussieht.
Hier sind die Sandwiches und hier die Onigiri und da vorne gibt es die Chicken Nuggies.
Ja, tatsächlich. Also es wird tatsächlich alles Mögliche erklärt. Auch wie das halt so abläuft im Allgemeinen und über die Geschichte der Konibis etc. und so weiter. Also das ist halt tatsächlich im Prinzip, als würde man durch ein Museum gehen.
Ich meine, einige Sachen sind auch echt hilfreich zu wissen. Ja. Du weißt nicht automatisch, als zum ersten Mal, wenn du nach Japan kommst, dass du in so einem 24-Stunden-Supermarkt im Endeffekt an die Bank gehen kannst, ne, die Geld abholen kannst vom Automaten, deine Rechnung bezahlen kannst beim Schalter, ne, oder dass du Unterwäsche zum Beispiel frische kaufen kannst.
Ja, das stimmt. Oder Zahnbürsten oder ja, na, eigentlich, was man halt mal braucht, wenn man doch die Nacht im Büro verbringen muss.
Ja, oder Rechnung bezahlen und so weiter. Also mittlerweile kannst du ja wirklich alles machen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Konzertkarten kannst du auch kaufen oder sowas. Das ist ja auch mittlerweile ganz bequem.
Ja, es sind eigentlich Rundum-Shops für alles Mögliche. Eigentlich eine coole Sache, könnten wir hier in Deutschland auch gebrauchen, bin ich der Meinung. Das Ding ist halt, dass Convenience Stores einfach mittlerweile im Ausland so einen verdammt guten Ruf haben, weil sie sind halt sauber und so weiter und so fort. Und ja, viele Touristen wollen das halt sehen. Und daran merkt man aber auch, dass immer mehr Touristen eigentlich eher an anderen Dingen als so diesen Kulturanschau-Wettlauf interessiert sind, sondern immer mehr Menschen interessieren sich ja für den Alltag in Japan, für so, wie lebt es sich denn eigentlich wirklich? Und das finde ich persönlich eine ziemlich gute Sache, denn Japan hat ja immer so einen Ruf des Mystischen. Ne? Es ist halt ein asiatisches Land und ganz anders und so weiter und so fort. Und wenn die Leute sich wirklich mal die Mühe machen, den Alltag kennenzulernen, dann werden sie feststellen, upsi, die kochen ja ihre Kartoffeln auch nur mit Heißwasser, ihren Reis auch nur mit Heißwasser.
Ja, gibt sogar ein Fachwort dafür, den Japonismus, glaube ich. Das ist.
Ne? Ich habe keine Ahnung.
Ja, das.
Aber es könnte zumindest helfen, dass es weniger Ausländer gibt, die sich japanischer als Japaner halten. Da wäre ich übrigens sehr dankbar drüber.
Du, das ist so eine klassische Sache. Das war ja schon Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts so, dass es da große, bekannte Reisende nach Japan gaben, die dann irgendwie Japan zu irgendwie sonst was mystischen Hoch erlernt haben. Ja. Die Weeaboos des 20. Jahrhunderts.
Das ist so fürchterlich. Ernsthaft. Nee, also jetzt mal ohne Witz, wir gehen ja wirklich manchmal die Fans auf den Sack, die dann ankommen und dann diskutieren sie mit einem, dann diskutieren sie über ein Thema, wo du ganz genau, was redest du? Das ist doch gar nicht so. Doch, das ist so und das sehen alle in Japan so. Warst du schon mal da? Nein. Ich liebe diese Diskussion. Aber gut, okay, ich meine, naja, was wollen wir machen? So, wir müssen leider auch über Bären reden. Denn in Japan nehmen ja die Bärensichtungen zu und die Angriffe von Bären und leider dummerweise auch die Menschen, die an Bären von einem Bär getötet werden. Und jetzt hat die Präfektur Akita die Armee gebeten, Leute, wir bräuchten mal dringend Hilfe und hat sie auch bekommen. Also sprich, da sind seit Mittwoch tatsächlich Soldaten im Einsatz, wohlgemerkt nicht bewaffnet, aber sie sollen halt eben helfen, die Sicherheit wiederherzustellen. Das ist der erste Punkt. Das ist so das, was ja international durch die Presse ging. Was nicht durch die internationale Presse ging, ist ein gewaltiges Problem in den sozialen Medien, was Bären betrifft. Denn Japans Behörden warnen mittlerweile vor KI-erstellten Videos über Bärenbegegnungen, die tatsächlich eine Gefahr darstellen. Und zwar kursieren immer mehr Videos in Japan, die halt auch tatsächlich KI erstellt sind, die zum Beispiel zeigen, da trifft jemand halt mitten auf dem Dorfplatz einen Bär. Das kann natürlich Panik auslösen. Aber, und das ist noch viel schlimmer, eben auch Videos, wo dann eben vermeintlich irgendwelche Leute gegen den Bär kämpfen und ihn vertreiben. Und das kann natürlich ein ganz, ganz falsches Bild in die Welt setzen und das ist noch gefährlicher. Ja, und deswegen waren jetzt die Behörden, Leute, Vorsicht, das geht gar nicht. Fun Fact, die meisten Videos werden übrigens im Ausland erstellt.
Ja, ganz eklige Sache. Es ist einfach, gerade weil das ein Thema ist, spielt man mit den Ängsten der Leuten und will sich so viel Aufmerksamkeit wie möglich erhaschen mit diesem Unsinn. Mhm. Das ist, ja, das ist im Endeffekt wie dieses ekelhafte Influencer-Getue, dass man einfach Leute belästigt, um Videos zu haben. Ja. So nutzt man die Situation hier aus mit dem KI-Kram.
Richtig, und das ist halt wirklich brandgefährlich, weil das eben einfach Folgen haben kann. Und naja, es führt ja auch dazu, dass zum Beispiel Leute sich bei einer Stadtverwaltung melden, so, hey, ich habe das Video gesehen, ist hier wirklich ein Bär unterwegs und so weiter. Und das verhindert natürlich in dem Moment dann, wenn wirklich was passiert, tatsächlich die Möglichkeit, schneller einzugreifen.
Ja, naja, also, dass das mit den KI-Videos sowieso so ein Problem ist, ist ja eigentlich klar, weil es gab ja auch welche, die anders gezeigt haben im Prinzip, wo dann Leute mit dem Bärchen gekuschelt haben, habe ich auch schon gesehen, wo ich mir dachte, ja, also... naja, und man muss halt davon ausgehen, die werden immer realistischer. Das heißt, irgendwann werden wir bestimmt zu dem Punkt kommen, wo selbst super duper KI-Experten nicht mehr wissen, ob das real ist oder nicht. Und dann haben wir halt auch so eine Doppel-Dreifach-Belastung bei den Behörden, weil ja, dann ruft halt ständig da jemand an und sagt, wir haben jetzt gesehen, dass hier irgendwie, weiß ich nicht, in der Schule rennt ein Bär rum. Was ist denn da los? Und das kostet nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld.
Ja, definitiv. Aber nur ganz kurz mal so am Rande, Bären sind ja nicht das einzige Problem, Wildschweine übrigens auch, denn durch den Bezirk Edogawa ist letzte Woche auch fröhlich eine Wildschweinbande gerannt. Das ist in Japan übrigens auch so ein Problem, man liest nur relativ wenig drüber und die Tierchen sind auch nicht ganz so ungefährlich.
Oh nein, ein Wildschwein kann saumäßig gefährlich sein.
Ja, das, im wahrsten Sinne des Wortes. Sollte man nicht unterschätzen, gerade wenn sie mit Kindern, also mit Frischlingen unterwegs sind. Das ist da, den Bogen so groß wie möglich machen um die.
Auf jeden Fall. Also die Tiere sind Holla die Waldfee. Nicht gut. So, damit haben wir das Bärenthema auch abgehakt. Yay. Wir hatten noch wir machen mal was Schönes. Wir hatten nämlich letzte Woche einen Weltrekord und zwar im Thunfisch zerlegen. Ja, und zwar in 71 Filialen einer Sushi-Kette wurden zur gleichen Zeit Thunfisch zerlegt und das ist jetzt Guinness Buch der Weltrekorde-Eintrag. Yay.
Okay.
Ja, mir wurde
also,
gesagt,
weil sie es jetzt gleichzeitig gemacht haben, oder?
Ja, genau, weil sie es alle gleichzeitig gemacht haben. Das war halt so ein Mega-Event. Das gab halt einen Weltrekord.
Ich meine, so ein Thunfisch ist eine Show, weil es halt ein wirklich gigantischer Fisch ist. Ne? Mhm. Also, es ist manchmal schwer vorzustellen, aber das Ding ist, ich würde nicht sagen, unbedingt so groß wie eine kleine Kuh, aber es ist schon so wie so ein Schwein.
Ja, aber das Ganze folgt einem Trend und das macht die Sache sogar noch besonderer, denn in Japan werden solche Shows, also Thunfisch zerlegen oder was weiß ich halt, immer häufiger gemacht, weil es erstens Touristen anzieht und damit natürlich Kunden und das ist eine super Marketing-Geschichte, die immer mehr Restaurants tatsächlich für sich nutzen.
Ja, ja. Ich finde es aber auch richtig so, das ist ein Handwerk, das wirklich ansehnlich ist und einen beeindruckend, ne? Weil klar, ein Metzger muss sein Handwerk lernen. Das wundert einen auch immer, warum musst du hier irgendwie 2 oder 3 Jahre zur Lehre gehen, um zu lernen, wie du eine Kuh zerlegst. Aber das ist einfach nicht einfach. Das ist ziemlich schwer. Und beim Thunfisch ist es nicht anders. Und die haben da teilweise spezielle Messer zum Thunfisch zerlegen. Die sind wahnsinnig. Die musst du mal gesehen haben.
Sieht aus wie so ein Schwert. Ne? Also ja, ich habe da mal einen reinen Respekt. Würde ich das versuchen, würde ich wahrscheinlich am Ende nur noch die Hälfte meiner Finger haben.
Arm ab und dann geht's weiter. So. Anime, Manga und so weiter kennt ja jeder. Und wir kennen ja auch bestimmt das Kawaii. Ne? Oder Kawaii oder wie man das jetzt auch immer nennen mag.
Kawaii, ja, das Niedlichkeitswort oder wie man es auch
dieses,
nennen möchte.
Die Niedlichkeitskultur, nennen wir sie einfach mal so. Und tatsächlich ist diese Niedlichkeitskultur mittlerweile ein weltweiter Wirtschaftsfaktor für Japan. Denn sie wird immer beliebter, besonders in anderen asiatischen Ländern, aber natürlich logischerweise auch zum Beispiel hier in Europa und so weiter. Und Japan will das jetzt für sich nutzen und da mal ordentlich den Export steigern mit diversen Produkten, um halt eben daraus einen richtigen Wirtschaftsfaktor zu machen.
Wundert mich überhaupt nicht, weil das ist seit Jahren sowieso so beliebt wie nichts. Also hier Hello Kitty und Co. verkaufen sich wie Gold, war wirklich gesagt. Also ich kann mich erinnern, da waren auch welche Ausstellungen mal und solche Sachen. Also da haben die Leute sich ja regelrecht tot getrampelt.
Ja, es ist der Wahnsinn.
Ja, im letzten Anime Buster haben wir uns die Zahlen angeguckt von der AJA, von der Organisation für Anime und den ganzen Markt. Und da sind die für 2024 jetzt fertig, die ganzen Statistiken. Meine Güte, es ist wieder gewachsen. In Japan aber bei weitem nicht so viel wie im Ausland. Ja. Die letzten 2 Jahre war für den ganzen Zweig im Ausland eine steile Kurve. Das ist im Endeffekt dann um 20-30% insgesamt gewachsen in den letzten 2 Jahren. Also schon allein 2024 15%. Ne?
Ja. Ja, es ist schon krass, finde ich. Außerdem ist es natürlich auch die sogenannte Softpower. Und Japan nutzt das ja natürlich ganz geschickt, denn durch Charaktere, Musik, Mode und so weiter soll halt eben ein positives und nahbares Bild des Landes vermittelt werden. Das hat ja einmal wirtschaftliche Effekte, also sprich mehr Touristen. Ja. Aber das hat tatsächlich auch diplomatische Effekte. Und die will man natürlich für sich nutzen. Logisch.
Auf jeden Fall. Das ist ein großes Ding.
Ja. Ja, wenn es sich verkauft, warum nicht? Ich meine, ich habe noch nie so viele Anime-Filme in meinem Kinoprogramm gesehen wie dieses Jahr tatsächlich.
Und also, auch, es passiert nicht so oft, dass du kurz nacheinander 2 große Animes an den Spitzen der Kinokassen hast, ne?
Ja.
Und sowohl der Demon Slayer als auch der Chainsaw Man-Film, die haben bei uns und in Amerika die Spitzen erreicht von den Kinokassen. Das ist seltsam, dass so.
Oder China startet da ja jetzt erst, ne?
Ja, ja, ja.
Das kommt ja auch noch dazu. Oh, da fällt mir übrigens ein, Leute, das war gerade Demon Slayer. Nächste Woche haben wir ein mega Gewinnspiel für euch. Ich habe hier einen kompletten Karton, also wirklich einen Riesenkarton, voll mit Naruto und Demon Slayer Krams bekommen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das zu sortieren. Tut mir wirklich leid. Also, markiert euch nächste Woche. Da haben wir im Podcast ein Gewinnspiel. Das ist der Wahnsinn.
Hehe.
Also, ja, es ist der Wahnsinn. Also, es ist wirklich riesig. Das ist... Ding ist proppenvoll.
Ja, man kann sich nicht verstecken vor dem. Ist überall. Nein,
vor dem Karton sowieso nicht. Der ist nämlich wirklich ziemlich groß. Der nimmt ja auch ganz schön viel Platz weg, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ganz schön froh, wenn das Zeug wieder weg ist. Ja. Na, also, merkt euch den Termin. Machen wir nächste Woche. So, Nachteil an vielen Touristen ist natürlich, dass logischerweise auch der Sextourismus steigt. Und das ist tatsächlich in Japan ein gewaltiges Problem. So gewaltig, dass es mittlerweile sogar die Politik erreicht hat. Und das ist was Besonderes, denn tatsächlich hat letzte Woche als allererstes eine Regierung dieses Mal thematisiert. Und zwar hat die japanische Premierministerin angekündigt, dass man das aktuelle Anti-Prostitutionsgesetz überprüfen wird. Denn der Sextourismus wird halt wirklich ein Problem und mittlerweile sagen auch Politiker, Leute, das schadet hier auch unseren Ansehen und das nicht zu knapp. Und da möchte man jetzt gegen vorgehen, weil einfach natürlich auch der Menschenhandel dadurch zunimmt. Und geplant ist tatsächlich, dass man jetzt überlegt, ob man das Gesetz so ändert, dass halt eben auch der Käufer mal als Abwechslung auf den Deckel bekommt und nicht immer nur die Frau.
Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form, dezent ausgedrückt, ziemlich scheiße ist in Japan.
Ja, das kann man so sagen.
Das wäre durchaus eine wünschenswerte Veränderung, wenn es praktisch die andere Seite was abkriegt.
Ja, es ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt, weil es müssen beide, also ich sag mal so, Prostitution verboten, ja, viele Frauen machen das allerdings auch aus Armut, das ist nun mal Fakt, dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Es kann einfach nicht sein, dass man diejenigen, die im Prinzip das ausnutzen, und das sind nun mal die Käufer, dass man die überhaupt nicht bestraft. Die gehen im Prinzip wieder nach Hause und das war's dann. Und dann die Frau, die halt eben zum Beispiel aus der Not heraus das macht, kriegt dann nochmal extra eins auf den Deckel und ist dann auch noch gebrandmarkt fürs Leben. Also, nee, das muss dringend geändert werden.
Ja, man muss auch an die Wurzeln gehen von dem ganzen Problem. Weil das wird dadurch nicht getan, indem man die Leute, die sich das kaufen, bestraft. Das ist richtig. Ja, da profitieren eine ganze Menge illegale Systeme von, ne, so Gruppen und organisierte Kriminalität, die Frauen erstmal in die Armut treiben oder in die Schulden, um dann sie dazu zu zwingen zur Prostitution. Und wenn halt eine riesengroße Nachfrage durch Sextourismus dazukommt, dann können die sich da hier eine goldene Nase verdienen. Und das sollte man denen auf jeden Fall unterbinden. Also ja. Weil es ist immer so schrecklich zu sehen, dass dann nur die Sexarbeiter bestraft werden und nicht die Leute, die im Endeffekt für den Unsinn verantwortlich sind.
Richtig, wobei gegen Hostclubs wird ja jetzt vorgegangen, schon verschärft. Das ist tatsächlich gut, weil das ist einer der größten Faktoren, die Frauen halt wirklich in die Not treiben. Aber es ist natürlich noch ein anderes Problem. Und das ist halt eben tatsächlich, wenn zum Beispiel Alleinerziehende, die sind ja von Armut extrem betroffen in Japan, einfach keinen anderen Ausweg wissen. Und es gibt da sehr, sehr viele Probleme. Und ein Problem ist zum Beispiel, dass wenn du in Japan Sozialhilfe bekommst, dann bist du auf einmal mobilitätslos, weil du dein Auto abgeben musst. Da sagen jetzt natürlich viele, ja, das ist eigentlich richtig. Also in Japan, um das kurz zu erklären, bevor man Sozialhilfe beantragt, muss man erstmal sein Vermögen im Prinzip aufbrauchen. Dazu gehört das Auto halt auch. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Mobilität in Großstädten natürlich, klar, öffentliche Verkehrsmittel, super. Im Ländlichen wird es ein bisschen schwieriger. Und wenn du dann noch Kind hast, dann hast du echt ein Problem. Und man darf nicht vergessen, viele von den Menschen arbeiten ja. Zwar Teilzeit, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben, weil irgendwie muss das auch jemand fürs Kind da sein. Und diese Regelung ist super alt. Die gibt's seit, Moment. Ich habe mir irgendwo die Zahl aufgeschrieben, ich weiß nur gerade nicht mehr wo. Ach genau, seit 1950. und wurde seitdem nicht mehr angepasst. So. Und das ist ein gewaltiges Problem. Wogegen leider nichts getan wird. Zwar gibt es immer wieder Politiker und es gibt auch Parteien, die sagen, Leute, das muss dringend geändert werden, das kann nicht sein. Und man kann tatsächlich in Japan auch unter bestimmten Umständen eine Ausnahmeregelung beantragen, die allerdings auch sehr gerne wieder zurückgezogen wird. Aber im Prinzip treibt es die Leute halt noch weiter ins Abseits und vor allen Dingen in so eine Spirale, dass sie gar nicht mehr rauskommen, weil lebst du halt ländlich, musst du halt eben Fahrtwege in Kauf nehmen. Und du kannst nicht mal eben eine Großstadt umziehen, weil, nehmen wir zum Beispiel, Tokio ist mittlerweile auch schweineteuer, was die Mieten angeht. Und das ist ein gewaltiges, also wirklich ganz gewaltiges Problem und führt auch dazu, dass halt manche sagen, ja toll, wenn ich jetzt aber das Auto verliere, dann habe ich jetzt hier ein gewaltiges Problem, dann komme ich nicht mehr zur Arbeit, also beantrage ich keine Sozialhilfe, was ja die Bedürftigkeit nicht gerade besser macht.
Ja.
Ich finde das System sowieso so veraltet. Ich meine, es ist ja auch immer noch gang und gäbe, dass zuerst in der ganzen Familie, Verwandtschaft und weiß ich nicht noch was rumtelefoniert wird, ob man da nicht helfen kann und das alleine. Ich meine, das ist schon ziemlich erniedrigend und zweitens, das ist schon ziemlich dreist von der Regierung. Erstmal so bei der Familie versuchen, Geld abzugreifen, statt zu sagen, hey, wir helfen jetzt einfach mal, weil wir ein Sozialstaat sind. Aber ist nicht. Erst wird man da so jedes halbe Jahr, glaube ich, gefühlt angeklingelt, ne?
Ja, so ungefähr. Aber apropos, wenn wir gerade dabei sind. Gerade gestern hat das zuständige Ministerium tatsächlich angekündigt, die Sozialhilfeleistung für 2 Monate einzufrieren, weil es wohl Datenungenauigkeiten gab.
Ja, also
oh,
es ist...
Oh, wow, und das vor Weihnachten, super.
Und das vor Weihnachten.
Es ist eindeutig klar, wie hier der Bösewicht ist. Wirklich, die japanische Regierung und ihre schrecklicher Umgang mit dem Sozialsystem sind hier genauso schlimm wie die Leute, die dann in den kriminellen Systemen die Menschen ausbeuten.
Also es ist fürchterlich, vor allen Dingen, also erstmal diese Datenungenauigkeit ist ja vom Ministerium selbst verursacht, das halten wir mal fest. Ja, es gibt auch ein Problem mit Doppelzahlung von Sozialleistungen tatsächlich, das ist allerdings ein kleines Problem, das ist jetzt nicht so riesig, könnte man vielleicht mit besserer Datenverwaltung einfach mal auch angehen. Man bestraft aber erstmal lieber alle, so, und es ist halt wirklich nun mal das Problem, Alleinerziehende sind in Japan grundsätzlich von der Armut betroffen. Und es ist gar nicht so schwer, alleinerziehend zu sein, weil, also jetzt aktuell noch, im nächsten Jahr wird es ja schwieriger, dank Unterhaltsregelung. Ja, wobei, okay, gut, das ist die, 150 Euro ist jetzt auch nicht viel. Aber es ist halt wirklich einfach. Mann, zischt ab, Frau steht da. Toll. So. Das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, den Frauen angeben, warum sie keine Kinder wollen. Also hilft jetzt auch nicht unbedingt gerade der Geburtenrate, wenn man dann alleingelassen wird. Und steht man dann da, ja, toll, super.
Sag mal, kann es dann wirklich Fälle geben, wo es einfach mehr Sinn macht für die Frau aus dem Land wegzuziehen in die Stadt nach Tokio, wo sie dann diese Probleme weniger hat?
Ja, doch, wenn sie einen Job findet, also einen Vollzeitjob, aber das ist halt mit Kind schwierig. Ja. Du bist ja automatisch gebrandmarkt. Also es ist ja gesellschaftlich so, Mann ist weg, warum auch immer, man hat sich eine neue Frau genommen oder was weiß ich was und schwupps, hast du einen Stempel auf der Stirn. So, und das ist ja nicht nur in bei den Nachbarn und so weiter so. Nee, kommst du dann an, ja, ich habe ein Kind, dann sagt jeder Personal, Dingsbums, nö.
Ja, das du, worauf ich hinaus wollte ist, dann wird ja das Leben auf dem Lande noch unattraktiver, weil du ja mehr gefährdet bist dort, ne?
Ja, logischerweise. Aber es ist halt auch günstiger, das ist halt eben der Punkt. Also du kannst natürlich, im Gegensatz zu Tokio, dir da schon eher eine Miete leisten, wenn du halt eben sozial Schwierigkeiten hast. Aber die Sache mit dem Auto ist halt ein Problem. So, und jetzt kommt's. Es wurden in ganz, ganz vielen Kommunen mal eine Umfrage gestartet, ob denn da vielleicht irgendwas mal geändert werden sollte. Jo, es haben auch sehr viele geantwortet. Die meisten übrigens, sie wollen die Maßnahmen verschärfen.
Oh je.
Du, ich weiß nicht, ob ich solch einer Umfrage wirklich Glauben schenken mag. Das hört sich irgendwie manipuliert an.
War eine Regierungsumfrage.
Es ist tatsächlich in der Gesellschaft die alleinerziehende Frauen das große Feindbild? Das kann ich mir irgendwie
nicht
vorstellen.
Nein, es wurde ja nicht speziell um alleinerziehende Frauen gefragt. Es wurde ja generell einfach nur Sozialhilfeempfänger. Und das ist ein No-Go.
Ah, daher kommt, ja. Gut. Es sind immer diese allgemeinen Fragen, ne? Und wenn sie dann feststellen, ja, oh, das trifft ja, weiß ich nicht, die nette Frau von nebenan mit dem lieben Kindchen, dann das haben wir ja nicht gewollt und nicht gewusst. Naja, gut.
Nein, natürlich nicht.
Ja, das ist aber sowas, dann ist es nicht aussagekräftig, die Umfrage, wenn sie eh so schwammig formuliert ist, dass es alles möglich sein kann.
Es geht ja generell um Sozialhilfeempfänger. Also Alleinerziehende sind ja nur ein Teil davon, der größte Teil, okay, aber es ist halt nur ein Teil. Deswegen fragt man halt komplett nach Sozialhilfeempfängern und da kommt natürlich sowieso die ganzen Vorurteile, ne? Das ist so ähnlich wie bei uns. Die sind ja alle faul, die könnten ja arbeiten, bla bla bla. Da denkt man gar nicht so weit, dass es halt eben auch vor allen Dingen sehr viele Alleinerziehende sind, weil das Problem ist uns hier sehr bewusst. Ja, das ist in Japan aber gar nicht so da, wie man eigentlich das meinen würde.
Aber du, das ist bei uns auch, das Hirn verweicht durch die Propaganda von Regierungsgruppen, genauso wie in Japan. Da ist das Feindbild erstellt, auch wenn es nichts mit der Realität zu tun
hat. Man hat gefälligst nach unten zu treten, weil oben ist ja alles in Ordnung. Ja, ich kenne das.
Das ist alles erfunden. Das ist Blödsinn.
Es ist einfach Käse. So, dazu kommt, es gibt eine neue Umfrage, die dann mal ausgerechnet hat, oder beziehungsweise Studie in dem Fall, die mal ausgerechnet hat, was kostet das eigentlich, ein Kind in Japan groß zu ziehen? Und holla die Waldfee, das ist ganz schön teuer. Denn im Durchschnitt kostet tatsächlich die Erziehung eines erstgeborenen Kindes bis zum 18. Lebensjahr rund 21,7 Millionen Yen, also 126.000 Euro. Und damit ist es ganz schön nach oben geschossen. Also sprich, Kinder werden auch immer teurer. Übrigens besonders, wenn die Schule losgeht, weil gerade die Schulbildung wird immer kostspieliger.
Ja, obwohl man ja eigentlich versprochen hatte, dass es günstiger und auch gleichberechtigter sein soll, ne?
Ja, also gleichberechtigt garantiert nicht. Günstiger wird es tatsächlich, allerdings natürlich nur für Japaner. Die Schulen, oder ab Mittelschule soll das ja bald kostenlos werden. Das Schulessen soll wohl jetzt auch bald kostenlos werden. Ob das so kommt, naja, oder wann es kommt, ist immer noch fraglich. Aber das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es gibt ja so Sachen wie ein Tablet für jedes Kind. Wo soll denn das herkommen? Das darf man ja nicht vergessen. Also, und es ist halt wirklich teuer. Klar, natürlich fließen auch die aktuelle Inflation damit ein. Die macht die ganze Sache natürlich noch schlimmer, weil die Inflation ist wirklich übel. Und dann kommen dann noch Freizeitaktivitäten dazu. Kind will ja beschäftigt werden und so weiter und so fort. Und das macht die Kindererziehung schon ganz schön teuer.
Und ich weiß auch nicht, ob diese Schätzung, diese Durchschnittsschätzung, die wirkt einfach schon ein bisschen niedrig, ne? Also 126.000 Euro umgerechnet für 18 Jahre wären irgendwie, was, 600 Euro im Monat, 500 Euro im Monat. Es müsste eigentlich doch ein bisschen höher sein, wenn man sich's wirklich überlebt, oder?
Naja, wenn man jetzt Ersparnisse und Versicherungen noch mit einrechnet, steigt der Betrag auf 25,7 Millionen Yen, also 149.000.
Ah, okay, ja, ich habe schon gedacht, da fehlt
immer, noch. Also man kann das Ganze noch höher rechnen im Prinzip, das ist durchaus möglich. Aber es zeigt halt einfach, dass Bildung der höchste Kostenfaktor ist.
Ja, leider. Was eigentlich so ziemlich traurig ist, ne?
Ja, total. Aber naja, so ist es halt. Ach je. So, kommen wir mal vom Thema Kind weg, gehen wir mal zur Kultur. Naja, eigentlich schade. Also, Japan hat ja eine traditionelle Keramikkunst. Und diese Keramikkunst ist ganz besonders, weil die einen ganz besonderen Rohstoff hat, und zwar Tobe-Tonstein. Das Ganze nennt sich Tobe-Yaki. Das sind so, naja, es ist ein blaues Muster im Prinzip. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also sieht auch ziemlich schön aus. Jetzt gibt's aber ein kleines Problem, denn am 31. Oktober wird das Material nicht mehr geliefert. Es gibt nämlich nur noch einen einzigen Produzenten dafür. Und damit steht jetzt die gesamte Branche gerade vor gewaltigen Problemen, denn der Firmenchef dieser Firma, also des Lieferanten, ist halt leider schwer erkrankt und kann eben nicht mehr weiterarbeiten. Und es gibt keinen Nachfolger. Und ja, damit gucken sie jetzt alle gerade ganz schön doof in die Röhre, weil kein Material mehr.
Ups.
Ja.
Da fällt einer aus und die ganze Industrie wird lahmgelegt.
Ja.
Also so ein letzter seines Standes Systemproblem, ne?
Ja, genau. So, also es ist schon eine etwas größere Firma. Das Problem ist halt, ohne den Chef kann die Firma nicht weiterarbeiten und das ist natürlich nicht so toll. Man überlegt jetzt, was man machen kann. Also zum Beispiel die ganzen Gerätschaften einfach eine Kooperative übergeben und so weiter, aber das ist leider auch nicht so einfach. Und die Gefahr besteht jetzt tatsächlich, dass es bei kein Tobiyaki mehr gibt.
Hm.
Und das ist halt tatsächlich eine einzigartige Tradition, die es da in, wo kommt sie her, Ehime gibt und nicht gut.
Ja, das ist, es gibt nicht so viele andere Beispiele dafür, aber es gibt einige große, wichtige Firmen, die nicht irgendwie ja, öffentlich gehandelt werden, sondern die wirklich in Hand von Privatpersonen ist. Und darüber überlegt man sich auch, was passiert, wenn die Privatperson auf einmal nicht mehr da ist, ne? Wenn sie zum Beispiel einen Unfall hat oder so. Was
so zum Beispiel unvorstellbar passiert, ist es ja nicht, ne?
Ne. Überleg dir mal, was passiert mit Steam, wenn auf einmal da die jetzigen Leute, die Sache besitzen, weg sind? Das ist keine öffentlich gehandelte Firma. Das ist alles nur privat.
Valve ist privat?
Ja.
Ach echt? Krass. Ja. Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, keine Ahnung, dann sind die Spiele weg. Und ich gucke doof in die Röhre, weil ich dann meine Spiele nicht weiterspielen kann. Ich hatte mich hoffen, weil ich nicht noch spielen wollen würde. Ja, soviel zum Thema. So, weiter im Kulturbereich ist, dass Japans Kulturbehörde jetzt angekündigt hat, man will mal die kulturelle Zentralisierung auf Tokio endlich brechen. Weil Tokio hat da so den Hang, dass das irgendwie alles in Japan zentralisiert. Die Menschen, die Kultur, ja, halt alles eigentlich. Und die Kulturbehörde ist ja vor ein paar Jahren schon mit Absicht nach Kyoto gezogen und hat jetzt ein Programm angekündigt, dass man halt eben gerade in ländlichen Regionen die Kultur fördern möchte. Und das Ganze soll durch Kooperation laufen, damit eben nicht immer nur in Tokio alles stattfindet.
Ja, wie oft haben Sie das jetzt schon versucht?
Ja, Déjà-vu.
Nein, nein, Kultur noch nicht. Bisher haben sie es nur versucht, dass die Leute da nicht alle hinziehen. Dies ist schiefgegangen, das gebe ich zu. Kultur ist mal was ein neuer Versuch. Und wahrscheinlich auch ein sinnloser, aber naja, gut. Also es wird jetzt Tokio nicht auf einmal unbeliebt machen oder so. Die Leute ziehen ja trotzdem mittlerweile wieder einen Schaden dahin. Die Wirtschaft zieht da auch einen Schaden hin, aber bei der Kultur kann es klappen.
Also ich kann es mir, wäre wirklich schon früher notwendig gewesen. Wir haben schon öfters darüber berichtet, wie kleinere lokale Kultursachen aussterben, ne?
Ja. Aber das sind ja eher so regionale Feste und so weiter, weil einfach die Menschen fehlen.
Ja,
das ist
ja
noch ein bisschen was anderes.
Ne?
Oder Handwerkertum. Aber hier geht es speziell gezielt eigentlich eher um zum Beispiel Konzerte und sowas. Also das findet in ländlichen Gebieten halt kaum noch statt, weil ja, es ist halt in Tokio, da sind viele Menschen, da macht man den Gewinn und dann fertig. Da wird dann halt gefördert und das war's dann. Und Tokio ist ja, man muss es ihnen wirklich lassen, die sind gar nicht so schlecht im Stadtmarketing. Und auch was die kulturelle Unterstützung und so weiter angeht, das macht Tokio schon wirklich gut. Also die pumpen da auch richtig gut Geld rein. Aber das führt logischerweise dazu, dass sich dann halt eben alles irgendwie so, ja, Tokio halt. Da ist da nicht so wie, ich gehe jetzt mal zu dem Konzert, aber welches Konzert gucke ich mal an? Es sind so viele.
So viel des Guten.
Ja, so ungefähr.
Ja, idealerweise hängt das ja alles zusammen, ne? Das ganze Theater, Handwerk und etc. Du kannst ja das traditionelle Theater und die Tanzkunst und den ganzen Kram kannst du schlecht machen, wenn du nicht die traditionellen Handwerker hast, die dafür Sachen herstellen. Das hängt ja alles direkt miteinander. Und eigentlich müsste das, wenn es erfolgreich ist, auch das Handwerk und beziehungsweise viele lokale Bräuche und Sachen helfen zu erhalten. Ne?
Wäre schön, muss man ehrlich sagen.
Wir haben halt wirklich so oft gehört, wir wollen was machen, aber ja, gemerkt haben wir nicht besonders viel.
Ich meine, der letzte Plan, die Bevölkerungskonzentration auf Tokio zu brechen, der wurde ja jetzt erstmal kräftig nach hinten verschoben, nachdem er gemerkt hat, verdammt, er hat jetzt wieder jahrelang nicht funktioniert.
Ja.
Es wird auch nicht funktionieren. Tokio ist einfach eine Metropole, für die Wirtschaft wahnsinnig interessant. Und solange die Wirtschaft, also wo die Wirtschaft ist, da gehen auch die Leute hin. Und dementsprechend werden auch ländliche Gebiete immer weiter aussterben. Man hat jetzt zwar gesagt, naja, wir haben jetzt hier so einen Plan, wie wir mal wieder ein bisschen Schwung in die ländlichen Gebiete kriegen können.
Mhm.
Aber was bringt das, wenn die Arbeitsplätze nicht da sind? Lass mal kurz nachdenken. Ach ja, nichts. Na, es ist immer so, man muss einfach mehr Anreize schaffen und das passiert einfach nicht. Und das wird dann auch nicht funktionieren und das wird die jetzige Regierung auch nicht schaffen.
Ja, du, also das Einzige, was ich sehe, ist es, wenn es einzelne Aktionen vor Ort gibt. Ne? Wenn sich irgendein Geschäft durch irgendeine clevere Idee einen Namen macht, irgendwo in der Ecke von Japan. Wenn irgendwie ein ganzes Studio von Kreativs schaffen, wie zum Beispiel Kyoto Animation, ne, wenn die woanders als in der Hochburg Tokio ihren Laden aufmachen und das dann wirklich durchziehen. Das funktioniert. Also eigentlich hat die japanische Regierung nur Chance, indem sie solche Leute fördert. Aber ja, diese ganzen anderen lokalen Zusammenarbeiten, die sie hier machen wollen, die kümmern sich um sowas gar nicht.
Das ist es eben gerade. Ja. Aber die Regierung interessiert es halt auch nicht, weil man will halt die Wirtschaft ankurbeln und das funktioniert halt nur, indem man eben sich nach den Firmen richtet. Und da überlegt man gar nicht nach, ob man da irgendwelche Kooperationen oder so machen könnte, um eben ländliche Regionen zu beleben. Das ist nur so eine Randnotiz, die muss mal irgendwann gemacht werden, sonst haben wir bald in Japan ganz viel Platz oder Japan ist dann nur noch Tokio, weil alles andere ist geschluckt. Ich meine, noch gibt es ja Osaka und so weiter, aber mal gucken, wie es in 20 Jahren ist, ne?
Ja.
Weil Tokio wächst ja wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja der Wahnsinn.
Also auch so, wenn ich das Wort hasse, sie brauchen Start-ups in anderen Gegenden als Tokio, weißt du?
Ja, und tatsächlich versuchen ja die anderen Gegenden als Tokio auch sehr, sehr viel. Also es gibt ja wirklich Förderung noch und nöcher von vielen Präfekturen. Aber es hilft halt einfach nicht, weil du nicht an Tokio vorbeikommst. Tja. Und natürlich die Landflucht darf man dadurch ja auch nicht vergessen, weil viele Jungen hauen ja ab, logischerweise, die wollen ja auch irgendwann mal ein vernünftiges Leben führen. Super. Und solange das nicht aufhört, und das wird nicht aufhören mit irgendwelchen komischen Maßnahmen à la, weiß ich nicht, wir zahlen euch Geld oder irgendwie so ein Blödsinn, nein, das klappt nicht. So, man muss wirklich mit der Wirtschaft in dem Fall zusammenarbeiten und seien wir mal ehrlich, das hat man jahrelang verpennt und mittlerweile ist es halt immer schwieriger. Tokio ist halt langsam zu groß und zu mächtig in der Hinsicht. Ja. Oh Gott, das hört sich an.
Der große, böse.
Ja, es stimmt halt. Ne? Es ist halt die Metropole schlechthin.
Ja, der Dämonenkönig.
Also ungefähr. So, wir haben mal noch Zeit für, Moment. Ja, die beiden kriegen wir noch runter. Fangen wir mal ganz kurz mit der Polizei an, denn der japanischen Polizei geht der Nachwuchs aus. Wer hätte es erwartet? Immer weniger Menschen entscheiden sich, zur Polizei zu gehen. Dementsprechend fehlen natürlich logischerweise Auszubildende. Und die Zahl ist in den letzten 15 Jahren extrem stark gesunken. Blöd. Also, nur um es ganz kurz in Zahlen zu fassen. An den Einstellungstests im Jahr 2010 haben mehr als 130.000 Menschen teilgenommen. 2024 waren es noch 43.059. Das heißt also schon mal um ein Drittel runter, Tendenz weiter sinkend. So, was macht jetzt die Polizei? Die Polizei sagt, naja, dann schauen wir mal, dass wir jetzt mit Kampagnen wieder junge Leute anlocken. Wir machen uns cool.
Ah, gibt's einen neuen Polizei-Anime? Ich sehe es schon kommen.
Ja, das kommt wahrscheinlich auch bald. Nein, aber Kampagnen, Social Media, Gedöns und so weiter und so fort. Und damit möchte man halt eben die Leute anlocken. Da muss man aber dazu sagen, da gab's dann irgendwo wahrscheinlich in irgendeiner Etage einen schlauen Menschen, der gesagt hat, ja, wie wär's, wenn wir die Arbeitsbedingungen verbessern? Und das wurde angenommen. Man überlegt nämlich jetzt, die Arbeitsbedingungen tatsächlich zu verbessern. Mehr Gehalt, mehr Freizeit.
Das war nämlich gerade meine Frage, was so der Hauptgrund ist, wieso junge Leute so abgeschreckt werden. Und ich denke, es ist halt immer die noch sehr veraltete Hierarchie bei der Polizei. Das darf man nicht vergessen.
Das allgemeine Arbeitsumfeld.
Genau, das sehr harte Arbeitsumfeld, ja.
Ja, und dazu kommt der Ruf. Ne? Der Ruf der Polizei ist jetzt auch nicht gerade der beste in Japan.
Ja, das zusammen mit der Politikverdrossenheit, weil Polizist zu sein bedeutet halt die Gewalt des Staates ausüben und nicht irgendwie nach deinen eigenen Vorstellungen oder Gutdünken zu handeln, sondern nach den Gesetzen und den Vorstellungen des Staates. Und wenn man keinerlei Vertrauen in den Staat hat, hat man auch keinen Bock, unbedingt seine Arbeit zu verrichten. Ne?
Richtig.
Ja, also ich kann es verstehen, warum die jungen Leute sich andere Berufe suchen, also ja, jetzt.
Ich bin mal gespannt, was da jetzt bald kommt, weil das wird bestimmt sehr lustig.
Ach ja, ich warte auf die Kampagne. Die Polizei hat eigentlich immer in Japan recht unterhaltsame Kampagnen, um uns vorsichtig auszudrücken. Deswegen bin ich da, ja, ich freu mich regelrecht drauf, was sie sich ausdenken. Mal sehen.
Das wird lustig. So, und zum Schluss kommen wir noch zur KI, denn japanische Manga-Verlage haben jetzt angekündigt, dass sie rechtliche Schritte gegen OpenAI wegen Sora 2 unternehmen wollen. Insgesamt 17 große Manga-Verlage, darunter natürlich Kadokawa, Kodansha und so weiter und so fort. Weil einfach mit Sora 2 ständig Copyright-Verletzungen begangen werden und natürlich das Ding auch mit ihrem Material trainiert wurde. Und das ist natürlich gar nicht so toll. Finden sie nicht witzig. Und dagegen wollen sie jetzt vorgehen, weil man macht sich wirklich Sorgen um die Rechte, also einmal die Urheberrechte, aber natürlich auch eben um die Kreativen in der Branche, die dadurch nämlich ganz schön doof dastehen können. Und das will man sich jetzt nicht mehr bieten lassen. Hinzu kommt, man fordert auch von der Regierung, noch schärfere Maßnahmen zu ergreifen, um das Ganze endlich zu stoppen.
Ja, du.
Und das ist gut so.
Man muss sich wirklich zusammenschließen bei solcher Sache. Man braucht so gemeinsame Massenklagen, was das angeht. Ja,
definitiv. So kann es nicht weitergehen. Und die Auswirkungen sind enorm, muss man leider ganz ehrlich sagen. Also KI, ich bleib dabei, KI ist für den produktiven Einsatz, ja, okay, aber hat halt nichts in der freien Laufbahn zu suchen. Hm. Hinzu kommt, das ist eh eine Riesenblase, wenn ich jetzt überlege, OpenAI ist jetzt zur Regierung gerannt, hey, um uns weiter zu vergrößern, brauchen wir jetzt hier staatliche Kredite und so ein Kram, wo man sich so denkt, ja, nee, ist klar. Aber es hat halt einfach Auswirkungen. Das geht durch alle Branchen hindurch. Also sprich, wir Publisher gucken doof in die Röhre und ja, wir, also Sumikai erlebt es momentan, wir gucken gerade ganz doof in die Röhre, weil die KI über sich klaut uns echt Klicks ohne Ende. Und halt natürlich logischerweise Schöpfern, also sprich eben in der Manga-Anime-Branche, Comiczeichner und so weiter und so fort. Die gucken natürlich erst recht doof in die Röhre, weil einfach ihr Material so verwendet wird, wie das eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und naja, es verletzt eben das Urheberrecht.
Ich finde es richtig schön, ich genieße das so. Jede Woche haben wir gefühlt eine neue Riesenklage für die unterschiedlichen Unternehmen, die ja jetzt schon ganz ordentlich am Bibbern sind, weil es gab ja schon in einer Instanz den Fall, dass ein Gericht gesagt hat, nö, wir schmeißen die Klage nicht raus, das bleibt schön so, wie es ist und wir machen da einen Prozess draus, weil es ist durchaus berechtigt. Ne? Also in Amerika, Bruder, da ist ganz ordentlich. Und ich bin schon sehr gespannt.
In der EU übrigens auch, ne? Also gegen Google wird gerade ganz massiv vorgegangen. Und wie gesagt, in meinen Augen ist es richtig. Also ich finde es jetzt auch nicht lustig, dass zum Beispiel unsere News ständig in der KI-Übersicht auftauchen. Dazu übrigens teilweise noch verfälscht. Das finde ich auch sehr lustig. Ich hatte gestern so ein Ding, das war 1:1 mein Artikel, aber auf einmal hatten wir wieder einen Premierminister und solche Spiranzien, wo ich mir so, im Artikel steht es doch im Original, hallo. Da werden nicht mal mehr Quellen angezeigt. Args. Sowas geht halt einfach nicht, weil die Firmen verdienen, naja gut, also noch verdienen sie kein Geld, bei Google bin ich mir nicht so sicher, aber sie nutzen halt eben einfach das Material von anderen. Würden wir was kopieren, würden wir sofort auf die Schnute bekommen. Also von daher ist das gerechtfertigt, wobei ich immer noch glaube, das ist eh eine Riesenblase und wird noch platzen.
Ja. Ja, das sagen die ja selbst teilweise, die Unternehmen. Was ich halt auch wichtig finde, ist halt auch so die Täuschung vom Verbraucher, dass sie dafür irgendwie mal zur Rechenschaft gezogen werden. Gut, man ist noch beim Copyright, aber da gibt's ja auch schon jetzt, wie gesagt, so kleinere Sachen in Japan, wo man gesagt hat, das ist schon irgendwie fragwürdig. Zum Beispiel auch das Thema mit KI-Pornografie. Da wird jetzt immer weiter diskutiert. Das mit dem Bären, was wir heute hatten, ist ja zum Beispiel auch ein Fall. Aber auch zum Beispiel beim Marketing. Also da gibt's auch immer mehr Stimmen, die sagen, nee, das geht so nicht. Das ist, wenn man es so nicht machen darf, dann darf man es auch nicht mit KI.
Und Coca-Cola zum Beispiel kriegt ja gerade momentan massiv Kritik.
Ja,
ne?
Es ist so witzig. Ich so, sie haben ihr eigenes Motto war ja im Prinzip friss oder stirb. Und die Leute haben gesagt, na gut, natürlich haben wir lieber und haben keinen Bock auf eure Werbung. Und die Ironie ist, sie haben ja nicht zugegeben, wie viel es gekostet hat, aber im Prinzip war der Arbeitsaufwand für diesen sehr herzlosen und echt hässlichen Werbespot, also selbst wenn man das jetzt mal ausblendet, dass es KI generiert war, der ist halt wirklich rotzehässlich, haben die genauso viel Arbeitsaufwand gehabt, wie wenn sie einen schön anständigen Werbespot gemacht hätten. Also ja.
Ja, es ist eigentlich schade. Ich meine, die Weihnachtswerbung von Coca-Cola ist schon was Besonderes, muss man sagen. Aber um mal zurück auf das Thema zu kommen, es ist natürlich auch so, dass logischerweise man sehr schnell Charaktere auch in Pornografie wiederfindet und das wollen einfach die Schöpfer nicht. Genauso
oder
halt
an
wie
anderen fragwürdigen Sachen, also auch politische Messages gibt's ja dann, weiß ich nicht, dann wird SpongeBob, keine Ahnung, zum Nazi oder so, also das ist jetzt so ein Beispiel, aber ja, man kann dann eine Menge Schabernack mit den Figuren machen, die ja einen gewissen Ruf haben. Und gerade in Japan ist den Unternehmen der Ruf von ihren Copyright-Figuren sehr wichtig.
Ja. Richtig. Ich frage mich, ob sich das schnell zuspitzt, weil diese Angelegenheit hier, da haben schon andere ihre Unterstützung für bezeugt. Zum Beispiel Ghibli. Ne? Ghibli hat gleich gesagt, ja, wir stehen an der Seite der Verlege.
Ja, aber, ich meine, kein Wunder, die sind ja auch wirklich stinksauer, nachdem was da OpenAI gemacht hat. Ich meine, der Chef von OpenAI benutzt bei X immer noch ein Ghibli-Stil-Bild. Und das finden die bei Ghibli garantiert nicht witzig.
Nee. Allerdings auf der anderen Seite, die Regierung hat jetzt erst letztens betont, dass sie für ihre ganzen Pläne, was die zukünftige Wirtschaft angeht, unbedingt viel auf AI setzen möchte. Also
ja, aber es ist halt eine Sache, wie du AI verwendest. Also sprich, ich sage einfach den produktiven Einsatz, ja. Das wird auch in Animes garantiert benutzt werden, 100 pro. Das ist ja auch okay. Aber es hat halt einfach nicht so in der freien Wildbahn was zu suchen. Weil ist doch logisch, dass das zweckentfremdet wird. So, und dazu kommt halt eben einfach auch, wenn man eben Copyright-geschütztes Material benutzt, ja, dann muss man dafür zahlen. Das müssen wir alle. Fertig. Es kann nicht sein, dass dann einfach man sagt, ja, in der USA gibt das Fair-Use-Prinzip und das gilt jetzt für die ganze Welt. Nein.
Selbst in dem Fall trifft's nicht zu. Also selbst da, weil ja irgendwo eine Geldmache, also es ist ja irgendwie mit Geld verpflichtet, dann ist es kein Fair Use.
Ja, das ist es und eben. Außerdem ist Fair Use basiert auch auf transformativer Benutzen.
Das von sowieso.
Den das ist von oben bis unten einfach totaler Kokolores. Und die ganzen Firmen in der Hinsicht, nein. Man kann Lizenzdeals abschließen. Bei großen Verlagen klappt es ja komischerweise. Wir Kleinen gucken halt wieder in die Röhre. Und leider muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, sind wir kleinen Verlage irgendwann weg. Weil wir einfach keine Klicks mehr kriegen und damit verdienen wir kein Geld. Blöd. Ja, es gibt Alternativen, aber diese sind halt, man muss ja nicht immer alles mitmachen. Naja. Aber es ist halt tatsächlich so, es ist da ein Mega-Umbruch und das darf so einfach nicht weitergehen. Ganz einfach. Das ist, schlicht und ergreifend, nein. Wie gesagt, produktiver Einsatz, okay, freie Wildbahn, gar nicht.
Ja. Jo. Wilder Westen schlecht.
Ja, so kann man das sagen. So, liebe Leute, wir sind damit dann durch für heute. Wie immer, wir wünschen euch eine schöne Woche und denkt dran, nächste Woche Gewinnspiel. Zwinker, zwinker. ich will das Zeug loswerden. Menno. So, ich gehe jetzt Wohnung angucken und ich wünsche euch, was auch immer. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Habt Spaß. Denkt nicht über blöde Dinge nach und schaltet auch die Nachrichten ruhig mal ab, außer unsere. Achso, und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt zu sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.